Was mich bei all dem am meisten beunruhigte, wie werden jene Menschen, wie die beiden jungen Milchregalpaniker, der Einkaufswagenverweigerer und meine im wahrsten Sinne des Wortes klinkenputzende Bekannte wieder ins normale Leben zurückfinden? Werden alle diese Menschen je wieder auf Grillpartys gehen? Werden sie ihre Freunde umarmen, ein Wirtshaus oder eine Bar besuchen und Weihnachten mit der ganzen Familie feiern? Und wann? Nächstes Jahr? In 3 Jahren? Oder doch nie mehr? Wird also diese vermeintliche Pandemie die Psyche vieler Menschen dauerhaft so sensibilisiert haben, dass sich unser gesellschaftliches Leben für immer verändern wird? Und wenn ja, wie wird diese neue Welt aussehen? Das kann jetzt tatsächlich niemand wirklich voraussagen. In ganz schlechten Nächten, wenn zwischen Wachsein und Einnicken der alte Grantler in mir hochsteigt, dann frage ich mich, ob die neue Realität so aussehen wird. Geburtstagsfeiern gibt es nur noch mit Mindestabstand auf dem heimischen Sofa und einer Plexiglas-Trennwand zwischen den Gästen. Das Oktoberfest findet immer ohne Besucher statt, stattdessen wird die Stimmungskapelle per Live-Schalte aus den leeren Zelten in die heimischen Wohnzimmer übertragen, wo wir einsam in Dirndl und Lederhosen bei Flaschenbier Hey Baby mitgrölen, bis uns der früher bei der Staatssicherheit tätige Nachbar wegen Ruhestörung anzeigt. Hochzeiten finden nur noch im engsten Familienkreis statt und die anschließenden Flitterwochen verbringt das verliebte Paar aufgrund von anhaltenden Reiseverboten beim Wandern auf den wenigen freigegebenen Wegen im Schwarzwald. Beerdigungen, die bei uns in Bayern traditionell in einem Leichenmahl beim ortsansässigen Wirt mit bis zu 100 Personen gipfeln, werden fortan am offenen Grab beendet und die Trauergemeinde stößt, natürlich unter Einhaltung des gesetzlich verordneten Mindestabstands, nur noch schnell mit einem kleinen Feigling auf den Verstorbenen an. Die freien Blöcke der höchstens zu einem Drittel gefüllten Fußballstadien werden mit Werbebannern für Impfstoffkonzerne oder Desinfektionsmittelhersteller verhängt und bei Kabarettveranstaltungen bleibt jeder zweite Platz leer und jede zweite Reihe unbelegt. Da ich bei meinen Auftritten immer so spucke, normalerweise erreiche ich im Parkett bei gewöhnlicher körperlicher Konstitution locker die dritte Reihe, werde ich auch in Zukunft vermutlich hinter einer Schutzwand auf der Bühne stehen, während das vermummte Restpublikum in seine Plastikhandschuhe klatscht. Ich werde dabei in ein gesichts- und mimikloses Heer voller OP-Masken blicken und nicht wissen, ob die Leute dahinter lachen oder doch eher die Nase rümpfen. Und beim ersten leichten Hustenanfall eines einzelnen Zuschauers wird ein Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts im Ganzkörperanzug herbeieilen und das kontaminierte Subjekt aus dem Saal mit den noch länger hier leben Wollenden entfernen, während der Rest der Gäste und ich in 2-wöchiger Quarantäne im Kronebau eingesperrt werden, wo wir bereits nach 3 Tagen die Biervorräte der einzig verbliebenen bayerischen Brauerei ausgesoffen haben. Sollte allerdings so mein berufliches Zukunftsszenario aussehen, wird eine Rückkehr auf die Bühne für mich nicht möglich sein, denn ich kann mich so schlecht konzentrieren, wenn ich weinen muss. Freilich ist dies alles reine Spekulation meinerseits, aber damit befinde ich mich zumindest mit unserem oben genannten Zukunftsforscher Matthias Horx auf Schutzmaskenhöhe. Daher lautet meine persönliche Post-Corona-Prognose zu den zentralen Themen zum jetzigen Zeitpunkt folgendermaßen. Der Mundschutz. Er hat quasi über Nacht Einzug in unsere Lebenswelt gehalten. Gut, dass man von einigen Mitmenschen in Zukunft weniger vom Gesicht sieht, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Und wenn jemand erkältet ist, dann finde ich es durchaus in Ordnung, dass der oder diejenige in Zukunft in der Bäckerei, im Zug oder im Büro in die eigene Gesichtsmaske rotzt, anstatt wie bisher den Mitmenschen auf die Schulter. Aber ich halte es für absolut essentiell, dass man in unserer westlichen Welt sein Gesicht zeigt und die Ausdrucksveränderungen seiner Mitmenschen beobachten kann. Das Erste, an dem ein Baby sich orientiert, sobald es sehen kann, ist schließlich die Mimik der Eltern, die es sukzessive zu imitieren beginnt. Noch vor wenigen Monaten haben wir uns über Asiaten lustig gemacht, die auch im Hochsommer in den Innenstädten von München, Berlin oder Rothenburg ob der Tauber mit einer Maske unterwegs waren und dadurch für das europäische Auge noch gleicher wirkten als sowieso schon. Was gab es doch für hitzige Diskussionen darüber, ob es nun Teil der religiösen Freiheit oder doch nur Geschlechterapartheid sei, wenn man muslimische Frauen in 5 Meter schwarzen Mollton einwickelt. Und nun sind wir selbst zu einem Volk von gesichtslosen Hypochondern mutiert, von denen im besten Fall nur mehr die Augenfarbe zu erkennen ist. Und bei vielen, vor allem bei jungen Leuten, habe ich sogar das Gefühl, sie finden es irgendwie cool. Die hocken auf ihren Lastenfahrrädern oder alleine in ihrem E-Auto mit ihrer stylischen Community-Maske in der Visage und halten sich für hippe Corona-Fashionistas. Aber ich befürchte, der Mundschutz wird leider nicht wieder nach kurzer Zeit aus unserem Straßenbild verschwinden, wie etwa grüne Strähnen, Stonewash-Jeans oder Culottes, diese seltsamen Hosenröcke, die auch superschlanke Frauen aussehen lassen, als hätten sie Wasseransammlung mit dem Volumen eines Baggersees in ihren Beinen. Nein, diese Dinge werden auch in Zukunft unseren Alltag bestimmen, aber vielleicht fallen sie mir eines Tages nicht mehr auf. So wie es auch mit Lippenpiercings, Gesichtstattoos und jungen Männern mit Almöhi-Bärten war. Obwohl, ich bin ehrlich, ganz werde ich mich nie daran gewöhnen.